Hallo und willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und wir möchten euch herzlich zu dieser Folge begrüßen. Heute starten wir die Folge ein bisschen anders. Dazu muss ich was erklären. Nämlich könnt ihr ja über den Hashtag gemeinsam besser auf Instagram beispielsweise unter dem Handle stadtbibliothek.innsbruck euch in den Bibliotheksalltag mit einbringen. Ein bisschen Bibliotheken sozusagen, sodass wir gemeinsam mit euch die Stadtbibliothek eurer Wünsche gestalten können. Jetzt haben wir schon Anfang des Jahres einen Themenwunsch erhalten und genau um den geht es in der heutigen Folge. Nämlich, das Thema war faszinierende oder lustige Entstehungsgeschichten von Büchern. Denn bevor das eigentliche Buch auf den Markt kommt und dann bei uns in den Regalen landet oder auch bei euch daheim in den Regalen, steckt ja oft eine jahrelange Entstehungsgeschichte dahinter. Und die kann dann manchmal vielleicht bizarr sein, manchmal komisch und manchmal vielleicht einfach nur ein bisschen verwunderlich. Und wir möchten in dieser Folge zwei dieser Entstehungsgeschichten miteinander und mit euch teilen. Und da haben wir und ich, und zwar unabhängig voneinander, eine Entstehungsgeschichte für einen Roman oder ein Buch oder ein Werk vorbereitet. Wir wissen es halt einfach nicht so genau. Und wir werden sie uns gegenseitig erzählen und sind schon sehr gespannt, was wir da jeweils die andere sich hat einfallen lassen. Ich muss sagen, also ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Folge. Ich habe was richtig Schnulziges aufgeschrieben. Zieht euch die Schwimmflügeln an und lasst uns in den Literaturbetrieb eintauchen.
Okay.
Eintauchen.
Eintauchen. Geht's bei dir um Schwimmen?
Überhaupt nicht eigentlich. Na, bei dir? Was für ein Vergleich. Okay. Ja, wir haben wirklich äußerste Geheimhaltung betrieben, gell?
Also ich glaube, du weißt das Geschlecht meiner Autorin. Da haben wir die irgendwie verredet, aber sonst wissen wir eigentlich gar nichts.
Ich kann dir nicht sagen, was für Autorin ich habe. Genau. Oder Autor. Genau, nein, ich weiß gar nichts. Und du, hast du was spitz gekriegt?
Nein, überhaupt nicht. Ja, Christina, dann legen wir mal los. Fangst du am besten mit deiner Geschichte mal an.
Okay, los geht's. Okay, ich habe mitgebracht, Trommelwirbel, die Geschichte von William S. Burroughs, Roman Naked Lunch. Kennst du den? Mm-mm. Kennst du Burroughs? Mm. Ah, okay, dann bist du in for a treat.
Dann wird's jetzt interessant.
Das ist ein Werk der sogenannten Beat-Generation. Dieses Werk haben dann auch viele als unlesbar oder gar obszön empfunden. Die Entstehungsgeschichte ist parallel dazu genauso chaotisch und faszinierend wie der Roman selber. Bevor wir loslegen, die Beat-Generation ist eine literarische und künstlerische Bewegung, und zwar des Nachkriegs-Amerikas der 40er und 50er Jahre. Zu den wichtigsten Vertretern zählen neben Burroughs Jack Kerouac, den man kennt von On the Road, das er 1957 veröffentlicht hat, und Allen Ginsberg mit seinem epischen Gedicht Howl vor allen Dingen. Das hat er 1956 erst veröffentlicht. Und zwar diese sogenannten Beats oder Beatniks lehnten die konservativen Werte und die materialistische Kultur der Nachkriegszeit in Amerika ab. Es war also eine Gegenbewegung und sie strebten dann nach einem alternativen Lebensstil, der Freiheit, persönliche Authentizität und eine Abkehr von den gesellschaftlichen Normen betonte. Weitere Motive in den Werken, die man unter anderem auch in Naked Lunch findet, sind zum Beispiel Spiritualität, besonders so die östlichen Religionen, Buddhismus hat da große Rolle gespielt, Drogen und Bewusstseinserweiterung, das einzige Thema, die in Naked Lunch eine große Rolle spielt, sexuelle Freiheit, Reisen und Bewegung, urbanes, aber auch ländliches Amerika und die existenzielle Suche und Sinnfindung. Also es geht um radikale Ablehnung des Mainstreams und der Mainstream-Kultur, neue Wege finden für, wie drückt man sich aus und welche Erfahrungen hat man im Leben. Und unsere Geschichte beginnt in den 1950er Jahren, einer Zeit, die Burroughs als eine Person, in der Burroughs eine persönliche und kreative Krise erlebte. Und zwar, nachdem er bereits als Schriftsteller und Drogensüchtiger bekannt war, entschloss er sich, nach Tangier, Marokko zu ziehen. Tangier ist bekannt für seine liberale Drogenpolitik und seine exotische Atmosphäre und wurde deshalb zum Zufluchtsort für viele Künstler und Schriftsteller. Burroughs hat das für sich genutzt oder zu nutzen gewusst und ist da tief in die Drogenszene eingetaucht und hat dann begonnen, an seinem bisher ambitioniertesten Werk zu arbeiten, nämlich Naked Lunch. Er war, während er das Buch geschrieben hat, unter dem ständigen Einfluss von Heroin.
Okay.
Seine Sucht und die psychedelischen Erfahrungen haben den Schreibprozess entsprechend erheblich beeinflusst. Der Roman sollte nicht linear sein, sondern die zerstückelten, fragmentarischen Gedanken und Visionen eines Drogensüchtigen widerspiegeln. Und das ist dem Roman auch sehr gut gelungen. Burroughs experimentierte mit der sogenannten Cut-Up-Methode, bei der er Texte zerschnitt und sie neu zusammenfügte. Diese Technik, die er gemeinsam mit dem Künstler Brian Gayson entwickelte, verlieh Naked Lunch diesen sehr einzigartigen und einen gewissen kaleidoskopischen Stil. Das ist ein Buch wie ein Kaleidoskop. Es war aber nicht einfach für ihn, in dem Zustand zu arbeiten. Er war in Tangier ständig auf der Flucht vor der Polizei. Und der Grund war, weil er immer wieder in Drogendelikte verwickelt war. Deswegen musste er sich sehr oft in irgendwelchen schäbigsten Hotelzimmern verstecken. Und da hat er dann in fiebrigen Drogen berauschten Sitzungen geschrieben. Und das merkt man auch an dem Ton des Romans, der ist nämlich sehr paranoid und oft surreal. Plot sucht man vergeblich. Ein entscheidender Wendepunkt war dann in der Entstehungsgeschichte, dass er ins Beat Hotel in Paris gezogen ist. Das ist ein sogenanntes Beat Hotel. Denn hier trafen die Größen der Beat-Generation aufeinander. Also da hat er Allen Ginsberg getroffen und Gregory Corso, den wir jetzt noch nicht erwähnt hatten. Und in dieser kreativen Gemeinschaft fand Burroughs dann die Unterstützung und die Anregung, die er gebraucht hat, um sein Werk zu vollenden. Ginsberg war dann derjenige, der ihm half, das sehr chaotische Manuskript zu strukturieren und es für die Veröffentlichung vorzubereiten. Veröffentlicht wurde es dann schlussendlich 1959, hat sofort, ich meine, wir reden Nachkriegsamerika, Kernfamilie, Mama, Papa, Kind, Weißer Garten, Sand, Golden Retriever.
Das Klischee schlechthin.
Genau, Trad Wives. Das, was Trad Wives heute auf Instagram, auf TikTok spielen. In den USA und in Großbritannien wurde das Buch wegen des expliziten Inhalts und der Darstellung vom Drogenkonsum zensiert. Aber trotzdem, oder ist ja oft so, gerade deswegen dieser ganzen Skandal entwickelte sich Naked Lunch zu einem Kultklassiker. Wenn ein Kult davor steht, dann weißt du, das ist irgendwie so, hat was mit Drogen und Pornografie und so zu tun. So wie der blutige Pfad Gottes 1 und 2. So ein schlechter Film. Ja, es wurde zum Symbol für die nonkonformistische Haltung der Beat-Generation und ihre radikale Ablehnung gesellschaftlicher Normen. Für Burroughs selbst war das Buch wie eine Art Exorzismus. Also er konnte so ein bisschen mit seinen Dämonen ringen. Das hat er so gesehen. Und aber auch Erfahrungen der Sucht und der Paranoia, die er erlebt hat. Er hatte ja so im Endeffekt eine sehr schwere Suchtkrankheit. Wir wollen das hier jetzt nicht romantisieren. Konnte er damit verarbeiten in gewisser Weise. Es spiegelt sich auch im Roman wieder, wie zerrissen die Psyche vom Autor ist. Und zieht den Leser und die Leserin, und das ist das Faszinierende, in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Halluzination verschwimmen. Heute gilt Naked Lunch als Meisterwerk der modernen Literatur.
Ist ja oft so, dass Sachen, die verboten sind, Teil von Literatur werden und dann das gerade das so spannend macht, wenn es verboten ist. Ich denke gerade an Lady Chatterley's Lover, wo ja diese Sexszenen so außergewöhnlich für die damalige Zeit waren. Das so verboten und verböhnt war und dann ist es ein Bestseller geworden oder so.
Weil es vielleicht auch so ein kollektives, was Kollektives ausspricht, was man zu der Zeit nicht aussprechen darf.
Genau. Dann kommt man irgendwie um diese Regel herum.
Ja, und das ist ja interessant an der Literaturgeschichte, dass man eben an sieht, wogegen rebellieren
diese. Wo sind die Grenzen?
Genau. Und welche Grenzen werden überschritten? Und sind es Grenzen, die wir im Jahr 2024 noch teilen? Oder weil sich ja auch Werte verschieben und verändern und der soziale Diskurs anders wird und so. Ja. Und deswegen gilt Naked Lunch als Vorfahr oder hat es sehr zur Entwicklung von postmoderner Literatur beigetragen. Besonders diese Cut-Up-Technik eben, aber auch die Art, wie er so schonungslos auf die menschliche Existenz geschaut hat. Und entsprechend wurde Naked Lunch dann trotz seiner unglaublich steinigen Geschichte zu einem unverzichtbaren Bestandteil der literarischen Geschichte. Ich habe versucht, es zu lesen. Ich bin, glaube ich, auf Seite 30 bisher. Ich habe jetzt nochmal eine 10-jährige Pause
worum
gemacht.
Worum geht es also von der Story her?
Schön, dass du fragst.
Weil ich kann mir da jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen, ja, mit Kaleidoskop. Das, ich meine, vom System her verstehe ich es, aber ich denke, okay, was genau liest sie dann, wenn ich das Buch lese?
Also der Titel sagt ja auch irgendwie nichts.
Na eben.
Und zwar folgt das Buch dem Protagonisten namens William Lee, und der ist im Endeffekt nicht mehr als eine fiktive Version, der ist im Endeffekt so etwas wie eine fiktive Version von Burroughs. Und dieser William Lee, der Protagonist, ist auf der Reise durch verschiedene dystopische und surrealistische Orte. Lee ist auch ein Junkie und flieht vor der Polizei und begegnet einer Vielzahl von bizarren Figuren und Szenarien. Also der Roman beginnt in den Straßen von New York City, führt dann in die fiktive Interzone oder diese Stadt, die irgendwie so eine Mischung stellt aus Tangier, New York und anderen Städten. Die Handlung ist auch sehr episodisch, sehr sprunghaft wegen dieser Cut-Up-Technik. Vermittelt den Eindruck, oder das gibt diesen chaotischen und halluzinatorischen Zustand von dem Protagonisten dann entsprechend wieder und spiegelt das wieder. Die Themen sind Drogenabhängigkeit, sexuelle Perversion, Kontrolle und Freiheit. Es ist also nicht, wie gesagt, es gibt nicht insofern so einen Plot, sondern es macht sich eher an den Themen fest und an der, wie so oft in postmoderne Literatur typisch ist, an dem Spiel mit der literarischen Form und letztendlich mit der Leseerfahrung, die da auf den Kopf gestellt wird. Also es ist nicht die 0815 Genre-Literatur, die ist
mit Anfang, Mittelpunkt, Höhepunkt, Ende.
Also. Genau, es ist Erfahrung, das zu lesen und auf jeden Fall, und das was super wert ist, gelesen zu werden, wenn man sich für literarische Spielarten interessiert. Wobei, wie gesagt, ich habe es ja nicht wirklich gelesen noch. Ich plane es fest. Aber das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor, auch von den Thematiken her. Ja, und das war meine Geschichte.
Haben wir es in der Bibs eigentlich?
Soweit ich weiß, ja.
Okay.
Das war meine Geschichte. Wie fandest du meine Geschichte?
Ich fand es interessant. Sicher was anderes. Nicht die typische Autorengeschichte, die man sonst kennt. Ich denke da immer so an J.K. Rowling, die beschrieben hat, wie sie die Idee für Harry Potter im Zug gehabt hat oder so. Das ist so irgendwie so, ja, es passiert irgendwas, man erlebt irgendwas und dann denkt man sich, ja, da schreibe ich jetzt was drüber. Mhm. Das ist sicher ein anderer Zugang.
Ja, also das war auch ein ganz intentioneller künstlerischer Ausdruck. Also die haben gesucht nach am Ausdruck. Die
wollten nach anderen Erfahrungen.
Genau, in die Welt bringen. Übrigens, bevor wir jetzt zu deinem Part gleich übergehen, kann ich den Film Kill Your Darlings sehr empfehlen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, von wann der ist. Der ist jetzt aber auch schon ein bisschen älter. Das war kurz nachdem Harry Potter vorbei war. Da hat Danny Radcliffe den Film gedreht. Glaube ich, so um den Dreh. Jedenfalls spielt Danny Radcliffe mit und da geht es um die Beat Generation. Danny Radcliffe spielt Allen Ginsberg. Genau. Und William Burroughs kommt auch vor und der Wilhelm Tell-Apfel, um zu wissen, was ich damit meine, einfach mal schauen. Und es ist ein sehr romantisierter Film natürlich, aber es ist, wer Literaturverfilmung, Literaturfilme mag oder Filme über Literatur, wird Kill Your Darlings entweder schon kennen oder lieben lernen. Okay, Pia, jetzt bin ich total gespannt, was hast denn du mitgebracht?
Also ich habe eigentlich keine Entstehungsgeschichte von nur einem Buch, sondern im Grunde ein ganzes Oeuvre, ein ganzes Gesamtwerk.
Oh, du hast wieder die extra Arbeit gemacht, ist ja typisch.
Naja, von einer Autorin. Und jetzt würde mich interessieren, weil du magst Krimis und Thriller und Horror gern.
Agatha Christie. Jane Austen.
Jane Austen.
Jane Freundkraft.
Genau. Nein, mir würde es interessieren, ob du sie kennst. Anne Perry?
Ja, ist die aus der UK?
Ja.
Mir sagt der Name was.
Dir sagt der Name was? Wir haben sie auch im Bestand. Also ja. Ich habe auch nachgeschaut, wir haben sie im Bestand.
Gelesen, glaube ich, habe ich noch nichts für jetzt. Bin ich gespannt.
Okay. Anne Perry ist eine englische Schriftstellerin, war eine englische Schriftstellerin, 1938 geboren, letztes Jahr, 2023 verstorben. Sie ist bekannt durch ihre Krimireihen, wie ich schon gesagt habe. Vor allem ihre historischen Krimis, die im viktorianischen England spielen.
Ah, deswegen kenne ich es nicht.
Kein Fan von historischen Krimis. Ja. Sie hat über 120 Bücher verfasst, über 26 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft und ihre Bücher landeten regelmäßig auf der New York Times Bestsellerliste. Also sehr erfolgreich, kann man sagen. Die meisten Bücher von ihr befassen sich mit Fragen von Moral, Sünde, Reue und Vergebung. Und das wird danach noch wichtig. das war eigentlich...
Oh mein Gott, hat sie jemanden umgebracht?
Die Christina ist meiner Geschichte schon Meilen voraus.
Hast du es gespoilert? Okay, stell dich aus.
Ich glaube, ich weiß, wer das...
Na, Wort. Ist das dem mit der Kindheitsfreundin?
Ja, genau.
Nein, ja, das ist eine sehr coole Geschichte. Leute, ihr seid in for a treat. Das ist eine meiner liebsten True-Crime-literarischen Geschichten überhaupt. Pia, take it away.
Also, wir wissen das jetzt ja noch nicht. Also, das war alles, was die Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt von ihr wusste. Mhm. Das hat sich alles 1994 geändert. Da kommt nämlich der Film Heavenly Creatures, heißt auf Deutsch übrigens auch so, und ist auf Filmfriend verfügbar, habe ich nachgeschaut. Also bei uns gibt es einen Streamingdienst. Das heißt, wenn man Mitglied bei uns in der Bücherei ist, kann man diesen Film online bei unserer Webseite streamen. Regie führte Peter Jackson. Und der Film handelt von einer intensiven Freundschaft zwischen zwei Teenager-Mädchen in den 50er Jahren in Neuseeland. Die Freundschaft endet in einer Tragödie, als sie gemeinsam den Mord an der Mutter einer der beiden planen und ausführen. Jetzt denkt ihr, okay, was hat das jetzt mit unserer Autorin zu tun? Der Film basiert nämlich auf wahren Begebenheiten. Die beiden Teenager sind real und mussten anschließend eine 5-jährige Freiheitsstrafe verbüßen. Aber keiner wusste, wer die sind. Im Zuge dieses Films, wo der dann rausgekommen ist, hat die Presse recherchiert und dann rausgefunden, dass eine der beiden Mörderinnen, Anne Perry, unsere Autorin ist.
Das ist schon krass.
Mhm. Sie hat damals mit 15 gemeinsam mit ihrer besten Freundin die Mutter der Freundin erschlagen. Grund war angeblich, dass die Freundin hätte wegziehen müssen und die beiden wollten nicht voneinander getrennt sein. Mhm. Zurück zur Literatur. Ihr Fokus auf Reue und Vergebung, wie ich schon gesagt habe, in ihren Krimis macht natürlich jetzt Sinn. Sie hat selber auch gesagt, dass sie damit danach nach diesem Mord damit gerungen hat. Für die Presse war das natürlich ein gefundenes Fressen. Und sie selber war natürlich überhaupt nicht begeistert davon, dass ihre Identität veröffentlicht wurde. Mhm. Sie hat selber dann gesagt, es schien so unfair, alles, was ich als anständiges Mitglied der Gesellschaft erreicht hatte, wurde bedroht. Und erneut wurde mein Leben von jemand anderem interpretiert. Es war im Gericht geschehen, als ich als Minderjährige nicht sprechen durfte und all diese Lügen hörte. Und jetzt gab es einen Film, aber niemand hatte sich die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Ich wusste bis zu dem Tag vor der Veröffentlichung nichts davon. Alles, woran ich denken konnte, war, dass mein Leben auseinanderfallen würde. Mhm. Sie hat aber anschließend, sie hat immer noch weitergeschrieben. Und sie hat sehr viele Bücher veröffentlicht, auch erfolgreich veröffentlicht. Und auch einige Interviews dazu gegeben über den damaligen Mode und ihre Literatur. Mhm. Und sie hat im Guardian zum Beispiel hat sie gesagt über ihre Literatur, es ist für mich von entscheidender Bedeutung, moralische Fragen weiterhin zu erforschen. Ich wollte erforschen, was Menschen tun, wenn sie mit Erfahrungen und inneren Konflikten konfrontiert werden, die sie bis an ihre Grenzen bringen. Mhm. Also für sie war das irgendwie ihre Literatur eine Verarbeitung auch davon, mhm, was passiert ist.
Also wurden beide für diesen Mord verurteilt, sowohl die Kindheitsfreundin als auch die Autorin.
Genau.
Erinnere ich da recht, dass die Anne Perry immer bestritten hat, dass sie den Mord begangen hat?
Also sie hat selber immer gesagt, in allen Interviews, die ich gesehen und gelesen habe, hat sie selber gesagt, sie weiß absolut, dass sie schuldig ist und dass es ihr Recht geschieht, dass sie im Gefängnis gelandet ist. Und sie hat auch gesagt, sie war froh, dass ihr diese Gefängnisstrafe auferlegt wurde und dass sie sie verbüßen hat müssen.
Mhm. Ja. Okay. Harter Tobak.
Ja. Ja. Aber ich habe es irgendwie interessant, es ist natürlich überall, wo sie dann letztes Jahr gestorben ist, war das überall in die Schlagzeilen. Krimi-Autorin, ja, die eigentlich Mörderin ist.
Ja, ich erinnere mich. Das ist natürlich eine Clickbait-Schlagzeile, wenn du jemals eine gefunden hast. Also das ist wieder so ein Fall von, da ist die Realität, wenn du das im Buch schreibst, dann glaubt das keiner.
Ja.
Es liest sich wie ein Plot von einem Roman.
Eben, ich habe sie auch nicht gekannt als Autorin. Mhm. Und letztes Jahr eben ist dann sie verstorben und dadurch habe ich erst rausgefunden, wer sie eigentlich ist und diese ganze Geschichte. Aber ich habe es interessant gefunden, weil es wirklich bizarr ist.
Da stellen sich ja total viele Fragen, oder? Von Moral und ist jemand für. Ich meine, das ist ja ein Mord, ja. Also das kann nicht verjähren und gleichzeitig sind es Minderjährige gewesen und was bedeutet das für die Person, wenn sie erwachsen ist und man weiß ja, da gibt es noch physiologische Änderungen im Hirn und irgendwie ist das dann, muss man das dann ruhen lassen oder haben die Leute ein Recht, das zu erfahren und so und dann die Art auch, wie sie es erfahren und wie Medien damit umgehen.
Weil es war ja dann auch so in diesem Film Heavenly Creatures ist ja das auch so ein bisschen in die Richtung angedeutet worden, dass das entweder eventuell eine lesbische Beziehung gewesen hätte sein können. Und das hat sie zum Beispiel immer abgeschritten, dass das nie der Fall war. Also das ist natürlich auch die Frage, was mache ich mit dieser Person, wenn ich sie so darstelle? Das ist interessant. Mhm. Ja, genau. Und wir haben Krimis von ihr in der Bücherei. Wir haben einen Haufen E-Books von ihr zum Lesen digital. Aber auch zwei Krimis in Printausgabe, Wer auf Rache sind und Das Spiel des Verräters. Also wer sich interessiert, kann bei uns gerne mal Krimis von ihr lesen. Mhm.
Ja, und jetzt liegt es an euch und ihr könnt jetzt abstimmen, welche der Entstehungsgeschichten euch besser gefallen hat, welche war bizarrer, welche war interessanter. Und zwar geht das auf Instagram unter stadtbibliothek.innsbruck. Kennt ihr denn eine bizarre Entstehungsgeschichte von einem Roman oder wir sind doch auch für Filme oder wir sind sogar offen für Games, hätte ich jetzt gesagt. Gibt es ja auch so einiges, von dem ihr wollt, dass wir mal im Podcast darüber reden. Dann schreibt uns auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at und damit verabschieden wir uns von dieser Folge heute. Pia, hat mir total Spaß gemacht.
War interessant, spannend.
Ja, total spannend und vielleicht können wir das ja mal wieder wiederholen.
Würde mich freuen.
Also sendet uns eure Themen und wir sagen bis dahin tschüss.
Tschüss.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.